Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtisch, Phrase.
Denn heute brechen sie noch Stammtisch vor Hohl.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Was für ein Intro. Ich bin selber glücklich wie ein kleines Kind darüber, dass wir endlich sowas haben, was auf einem Niveau sich befindet, dass es sich nicht mehr anfühlt wie Kellerproduktion. Mein Name ist Nico Backspin, vor mir ist Kevin Backspin in der Videoschalte und ihr seid beim Backspin Stammtisch, wie ihr eben hoffentlich gehört habt. Moin Kevin.
Moin Nico, na? Hast gemerkt, wir haben ein bisschen was gemacht in der Pause. Wo ja, du hast irgendwo an einem See in Kroatien gelegen und Daumen gedreht und wir haben hier gearbeitet.
Das finde ich gut, aber das, weißt du, das sind Momente, die machen einen auch glücklich, wenn das Team auch mal ohne einen funktioniert und nicht immer alles von mir abhängt und ich nicht immer alles machen muss, sondern an der Stelle auch einfach mal was funktioniert. Und ich wie ein freudiges kleines Kind zurück ins Büro komme und dann mir erzählt, guck mal hier, wir haben Jingles und hier ist das Cover und es ist alles fertig und wir haben ein komplett neues CI. Immer noch die alten Fressen da drin und immer noch die gleiche Meinung wahrscheinlich. Das wird so ein bisschen das Problem sein für die Leute.
Ja.
Aber die nächste Neuerung ist auch, wir haben uns auch dazu entschieden, nicht mehr auf YouTube das Ganze rauszuballern. Ja, falls
Endlich.
Ihr YouTuber seid, könnt ihr gucken, ob ihr es cool findet oder nicht. Kommt einfach zu allen anderen Plattformen. Ihr könnt es überall hören, aber wir haben uns halt dazu entschlossen, die große Videovariante nicht mehr zu machen. Dafür gibt es Highlights. Das hier könnt ihr dann bei YouTube sehen. Kommentare und Feedback wünschen wir uns natürlich von euch auf allen Plattformen und auch dieses berühmte mit lasst ein Like da, schickt einen Kommentar, bewertet das Ding, gebt uns ein Gefühl, dass ihr hört. Und
folgt
dass ihr,
uns auf Spotify, auf iTunes, schreibt Bewertungen.
Ja, einfach wirklich, damit ihr ein bisschen Bock habt, weil ehrlicherweise, jetzt fangen immer mal häufiger Leute an und das ist das, was mir ehrlich gesagt bisher mal vollkommen egal war, weil ich einfach nur Bock hatte, guten Kram zu machen. Aber es gibt irgendeinen anderen Podcast, der ständig immer damit vergleicht, wo sie stehen im Vergleich zu uns. Und könnt ihr jetzt verändern. Ihr müsst dafür sorgen, dass wir da gut dastehen. Ob es uns was bringt, weiß ich nicht. Vielleicht fühlt Kevin sich dann am Ende auch ein bisschen besser und ist ein bisschen glücklicher und motivierter, weil er sieht jetzt schon wieder, pass auf, Running Gag, so müde aus. Was hast du gemacht? Das ist jetzt Dienstag, Alter. Und du siehst immer noch so aus, als kommst du aus einem verpowerten Wochenende.
Digga, du bist doch jetzt seit ein paar Tagen wieder in Hamburg. Also hast du mal nach draußen geguckt? Hast du mal aus dem Fenster geguckt, wie es hier aussieht, was hier los ist? Das ist ja eine Katastrophe, ey.
Hast du mal die Menge an grauen Wolken gesehen da?
Wirklich. Ja. Es ist kalt, einfach. Guck mal, wie eingemummelt ich bin. Ich habe sogar Brille auf. Es ist einfach.
Ist das so kalt? Ich habe sogar Brille auf, Alter. Ja, aber bist du zufrieden mit dem, was du da geleistet hast mit CI und so und Cover? Das Shooting hat mir sehr gut gefallen. Schöne Grüße an dieser Stelle. Du kannst kurz an Markus Schwer.
Das ist so eine süße Maus, ne? Der Markus Schwer.
Ja. Bester Fotograf auf dem Planeten, vor allen Dingen auch flexibelster Fotograf auf dem Planeten, weil wenn du mit uns ein Fotoshooting planst und dann, wo machen wir denn? Ja, ich dachte, wir machen Fotos. Ja, und wo machen wir die? Ja, weiß auch nicht. Trotzdem ist was Schönes draus geworden. Ich finde, das ist ein sehr schönes Cover. Also, so, das ist gut geworden. Ich bin sehr glücklich. Aber bist du zufrieden?
Ich bin auch happy, ja. Ich bin auch happy, dass wir das alles endlich mal gebacken bekommen haben. Und dass wir dafür diese Pause genutzt haben, mit der ich ja schwer, über die ich schwer verhandeln musste über diese Pause, aber es hat sich gelohnt, glaube ich. Und
sagst du.
Falls ihr Love and Hate vermisst übrigens oder Talking with the B-Bass, das erscheint bald auf einem anderen Kanal. Aber da kommen wir dann noch zu, würde ich sagen.
Ja, kurz angeschnitten einfach. Wir wollen auch ein kleines bisschen aufräumen, dass ihr vielleicht die einzelnen Formate auch noch stärker voneinander trennen könnt, damit ihr, wenn ihr hier diesen Backspin-Podcast abonniert habt, auch wirklich nur den Content bekommt, der euch vielleicht in diesem Zielsegment dann so interessiert.
Gossip, die Chartrapper,
genau, Auto-Tune. Tagesgeschehen und natürlich auch Album des Monats werden hier stattfinden, während wir dann die Formate mit Dan und Bass, die ja natürlich ein bisschen mehr im Untergrund rumfischen, in ein eigenes Format gesetzt haben, das dann der Love and Hate Podcast wird, den aber zu anderer Zeit. Wir fangen aber übrigens, weil wir, und das ist mir besonders wichtig, für jede Kategorie einen Jingle gebaut haben, mit dem Feedback zur Sendung an. Ah nee, halt, wir haben gar keinen Jingle dafür. Egal, wir fangen trotzdem mit dem Feedback an.
Okay. Du Penner.
So, erzähl, was hast du für ein Feedback mitgebracht?
Ah, womit fange ich an? Oh, ich fange mal mit einem Dings an, weil es haben bislang ein paar Leute darauf reagiert. Du erinnerst dich vielleicht, ich habe vor ein paar Wochen erzählt, dass ich meinen alten iPod wiedergefunden habe. So aus den Jahren 2010, 2011 vielleicht, ich weiß nicht genau. Und ich habe einfach mal gesagt, oder 10, 15 Jahre, vielleicht war es auch noch früher. Ich kann es gar nicht sagen, wann dieser iPod im in Arbeit war. Aber ich habe dazu aufgerufen, ey, gib mir 5 Songs, die da safe drauf sind und ich schenke euch das Ding. Und es hat bislang noch niemand geschafft. So, jemand hat jetzt nochmal Urgendize mit Verbrannte Erde, KZ mit Hahnkampf, Materia, Bass Ventura, Tod oder Lebendig von Savage und Alpha Gene von Kollega ins Rennen geworfen. Und ich kann sagen, Artists davon sind 2 drauf, KZ und Materia, aber es ist nicht Bass Ventura und Hahnkampf stimmt. Das andere, es liegt daneben. Die Tipps gebe ich nochmal raus.
Sagen wir, wie es ist, ehrlicherweise 2020, ich weiß nicht, ob du da so viele
iPod,
Leute,
ne?
Genau, wenn du mit dem alten iPod in einem Ofen hervorlocken kannst. Vielleicht musst du runtergehen.
Ey, der ist richtig nützlich, den kann man so anklippen und so beim Joggen, der ist voll klein.
Ach, so ein Shuffle ist das, oder was?
Ja, Shuffle nicht, iPod Nano heißt der, glaube ich.
Nee, der zum Anklippen ist der Shuffle, ohne Display.
Oder ist das der Shuffle Nano? Warte, hier, ich kann dir den mal zeigen, aber sehen die anderen jetzt natürlich nicht. Hier, der ist es.
Ach, krass.
Hier, siehst du, kann man so klippen.
Ja, krass. Okay.
Richtiges Gadget.
Den habe ich noch gar nicht in meiner Sammlung. Okay, ich mache mit. 5 Alben. Bei 3 von 5 kriege ich ihn. Ach, 5 Songs.
Na gut,
im Jahr 2000... Was haben wir gedacht? 10,
boah, ich habe keine Ahnung. 10, 8, 9, irgendwie sowas.
Okay, auf jeden Fall irgendwas von Casper XOXO?
Nein.
Boah, ja, okay, dann warst du damals schon so edgy und hast...
Davor.
Wollte ich gerade sagen.
Das Album war noch nicht draußen.
Ja, genau, dann vom... Aber auf jeden Fall, ich mach 5 Künstler, dann kriege ich ihn.
Ja.
Auf jeden Fall Casper.
Mhm.
KZ hast du schon gesagt.
Mhm.
Materia.
Mhm.
Wird schon schwierig. 2-10er-Grenze. Auf jeden Fall ein Bushido-Song. Safe.
Weißt du, soll ich den jetzt mal anschließen? Nee, ich habe keinen Slot frei. Ich glaube nicht, aber es könnte sein.
Ah, okay. Und irgendwas von Sido, mein Blog.
Nee, ist nicht drauf.
Ach, verdammt. Okay, also ihr seid weiter im Rennen. Wir machen es auf Künstler, alles andere wäre zu hart. Wir haben jetzt schon, guck mal, ich gehe mal mit euch zusammen, wir haben mittlerweile schon mindestens 3 von 5. Wer wirklich auf 5 von 5 kommt, komm, Kevin, sei fair. Kann ihn haben. Ansonsten ist, wie gesagt, die letzte Folge auch schon 850 Jahre her, deswegen ist alles ein bisschen länger und auch verloren. Aber wir hatten, glaube ich, mal eine These, die ich aufgestellt hatte, dass so diese Interviews so ein bisschen fehlen, weil dadurch Künstlern das Profil, das man dadurch schärft,
genau,
ein bisschen abhanden
geht. Genau,
und
da ist mir auch ein Kommentar aufgefallen.
Na, was hast du?
Jemand mit den Initialen C.R. Hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, ich zitiere ihn einfach mal, es ist eine etwas längere Nachricht, aber ich lese mal vor, wie in der Schule
Christian
damals.
Christian Rummel.
Ah, ich finde, es gibt einfach
Christoph
kaum noch Künstler
Rüdiger
mit Profil, im Übrigen auch ein großes Problem im Fußball oder sonst wo, wahrscheinlich ein gesamtgesellschaftliches Problem im Moment, weil wenn, dann würde es diese Interviews doch geben. Es gibt kaum noch Leute mit Profil, mit Kanten, mit Ecken und ich meine jetzt keine Schwurbler wie dieser Naidu oder so. Es ist ja im Moment ein großes Problem in der Szene, wenn man davon überhaupt noch sprechen kann, die Musik und die Namen sind einfach austauschbar und es wird ja sogar richtigerweise darüber geredet, aber es ist wie damals der ominöse Wack-MC. Warum sagt keiner die Namen zu den Leuten, welche einfach austauschbar und völlig irrelevant sind. Natürlich jedem seine Meinung, keine Frage, und endlich kommt neben klar zurechtgeforderter Objektivität auch spannende Subjektivität rein. Ich würde gerne mal von euch die These hören, ob es und welchen Unterschied es im Gegensatz zur Szene um die Jahrtausendwende gibt. Was wäre denn mit diesen ganzen unsäglichen Acts von damals heute? In Klammern Basis, spektakulär, dritte Generation, der Wolf. Natürlich an den musikalischen Zeitgeist von heute angepasst. Man braucht sich doch nur mal das Splash-Lineup anzuschauen. Es gibt überhaupt keine Breite mehr und das nicht nur da. Schaut euch das Publikum beim Splash oder sonst wo an. Malle und Eventtourismus lässt grüßen. Boah, viele Punkte. Viele Punkte. Ich würde gerne mal auf den letzten Teil eingehen.
Mhm.
Und ich würde sagen, das Splash ist breiter gefächert denn je. Also ich habe mir das Line-Up nochmal angesehen vorhin und da können Earthgang, Migos, Kool Savage, BHZ und Megalo nebeneinander existieren. Rin, Playboi Carti und ich glaube ehrlich gesagt, dass das Splash vor 15 bis 20 Jahren nicht annähernd so breit gefächert war.
Würde ich dagegen halten.
Ja?
Auf jeden Fall, ja.
Weil Blumentopf und Savage oder wie?
Nee, weil auch dann so Leute wie Untergrundkünstler da eine Platzierung hatten. Mhm. Aus diesen Kellereingängen, zu denen man sich nicht freiwillig getraut hätte, die dann auch da noch eine Platzierung hatten. Und es ist schon so, dass es ein, also der Weg, den das Splash geht und der ja auch ein sehr erfolgreicher ist, ist der, der natürlich an dem massenkompatiblen Themen entlang geht.
Mhm. Das sehe ich genauso.
Plus, dass die heutige junge Generation, glaube ich, nicht so eine ganz so eine Edginess und so eine Sucht nach verschiedenen, bleib an diesem Kellerbeispiel, aber Kellereingänge hat, wo man sich vielleicht nicht reintrauen würde, was heute vielleicht nicht mehr ganz so der Fall ist. Aber ich glaube, naja, ich weiß auch, vielleicht ist es auch hinfällig, aber es ist auf jeden Fall nicht viel mehr als früher. Es ist vielleicht dadurch, dass die Künstler größer und noch erfolgreicher geworden sind.
Ja, das ist es nämlich so.
Aber ich habe schon das Gefühl,
und Tom Hanks sind ja zum Beispiel eher Untergrund im Vergleich zu A$AP Ferg.
Trotzdem schieben sie alle relativ, sind alle, der sagen wir, der Zug, auf dem sie fahren, da sehen die Abteile relativ gleich aus. Jetzt bin ich in Zügen und nicht mehr in Kellern. der kennt die Keller, aus denen sie kommen. Würde auch ein bisschen bescheuert klingen. Ich weiß es nicht. Also, aber ich kann, und das ist ja dann der Punkt, ich kann da seinen Punkt aber schon verstehen, weil das natürlich aus einer rein subjektiven Sicht entsteht. Mhm. Und nicht so differenziert, wir gucken auf Oma Splash und dann er geht dahin, stellt sich dahin und sagt, ey, die sind eh alle kacke, 9 von 10 finde ich kacke und der eine und hier ist überhaupt gar keine Vielfalt mehr, weil ich höre nur noch einen und nicht mehr 10. Ja. Und früher habe ich noch 5 gehört. Ist, glaube ich, aber insgesamt ein ziemliches, oder das Grundproblem darin besteht weiterhin, dass auch die verschiedenen Generationen dazu führen, dass es noch mehr Abspaltung voneinander gibt und wie gesagt, Splash dich nun mal ein, logischerweise auch ein Feld und dann auch eine Zielgruppe davon ausgesucht hat und das ziemlich stringent durchzieht und dadurch auch so erfolgreich ist. Was das Splash dadurch nicht schlechter macht, es macht es nur nicht mehr so divers, vielleicht für jemanden, der sich vor 10 Jahren da wohler gefühlt hat. Ich glaube, das ist so der Punkt.
Aber da halte ich immer noch dagegen. Ich finde es immer noch sehr divers und auch diverser als damals.
Ja, ich rede jetzt nicht von Gender, ich rede jetzt von, der macht Assi-Atzen-Rap, der macht dies, der macht das und es ist schon alles näher beieinander.
Aber heute hast du doch auch 102 Boys zugezogen, maskulin und... wen nehmen wir noch? Tom Hanks und Kwame nebeneinander da stehen.
Ja, aber zeig mir den King Orgasmus One von heute.
102 Boys.
Ah, oh, das ist noch einige Etagen tiefer darunter.
So, also, ne, es ist natürlich alles deutlich erfolgreicher als damals, aber wie will man das auch?
Ja, aber die waren auch weit drüber. Also, wie gesagt, das ist eine subjektive Betrachtungsweise. Natürlich ist es auch irgendwie einmal eine Geschmackssache. So, voll. Ich will das auch nicht verteilen. Mir ist das auch ehrlich gesagt ziemlich egal. Aber ich kann schon verstehen, dass das Gefühl entsteht, dass es heute sich nicht mehr so breit anfühlt wie früher.
Das wäre tatsächlich mal eine These, worüber man reden könnte. Oder nee, pass auf, lieber C.R. Ich gebe dir eine Empfehlung. Sprich das doch mal im Post bei unserem YouTube-Community-Tab an, wenn es wieder eine neue Folge von Frag Falk gibt. Und Frag Falk oder Falk Schacht wird er wahrscheinlich liebend gerne ein Referat darüber halten, wie dieser Vergleich wäre. So Anfang der 2000er, diese Rapper, wie die heute aufgenommen werden würden. Natürlich mit modernem Soundgewand und so weiter, alles angepasst. Aber ich glaube, das ist so eine Szenerie, die sich Falk sehr gerne mal ausmalen würde.
Sehr total interessant. Er würde wahrscheinlich auch mir, ich überlege, ob er mir widersprechen würde oder nicht. Das wäre interessant.
Ja, aber das ist perfekt für ihn.
Ich weiß auch noch nicht mal, ob das überhaupt stimmt, was ich gerade gesagt habe. Ich denke da gerade nämlich die ganze Zeit hin und her drüber nach. Ich glaube aber, die Definition von was macht es vielseitig, ist, glaube ich, da der entscheidende Faktor.
Ja.
Und das können wir jetzt hier auf die Schnelle nicht definieren. Ansonsten ist eigentlich aber auch das Feedback in sich, ne?
Ganz nett. Ja, gut, waren ja weg, ne?
Ja, genau. gern geschehen an einfach Parts vor, was auch immer, dass du jetzt das Die Welt hört mich Album von Casper hörst, das du durch uns wieder quasi entdeckt hast. Aber eigentlich wäre das, was du da eben gerade angesprochen hast, schon eine These wert. Ich wüsste nur gerade nicht genau, was ich dazu sagen soll, deswegen nehmen wir einfach eine andere These der Woche.
Stell mal eine These auf. Jeder Verse eine These, als wäre ich Mathematiker. Eine These, Rap ist gut für Seele und Körper.
Sag mal, These der Woche. Soll ich sie einfach mal sagen und du gibst dein Feedback?
Mach mal.
Ich habe nämlich, also aus dem, was die Redaktion sich da zusammengebaut hat und wir ein bisschen drüber nachgedacht haben, was so passen könnte, einfach mal gebaut. Kendrick Lamar ist der größte Rapper der Neuzeit. Mic drop.
Ja, du machst Mic drop Symbol. Weißt, das Erste, was ich dachte, als ich diese These gelesen habe, war so, ich hatte kurz überlegt, ob ich diesen Schlaf-Emoji schicke mit diesen Zs. Und die aus der Nase kommen.
Ist diese politische Botschaft dir jetzt schon überdrüssig? Bist du schon gelangweilt davon, dass es Leute mit Haltung und mit Energie in ihrer Musik gibt? Möchtest du diesen stumpfen Party-Mallorca-Sound haben, den du da schon auf dem Splash immer feierst?
Falscher Ansatz. weil, ehrlich gesagt, gibt es da für mich gar keine Diskussionsebene.
Ach so, langweilig.
Es war einfach so,
ich dachte, ich kann jetzt ein bisschen fronten.
Gefühlt ist Kendrick Lamar doch so seit 2012 der krasseste Rapper, den wir haben. Seit immer.
Ja, aber du kannst auch davon ausgehen, dass wir, wenn du seit 2018 im Prinzip nichts gemacht hast, und das war, glaube ich, das letzte Mal, als er diesen Black Panther Sampler gemacht hat, der auch auf 1 gegangen ist, aber 2 Jahre in der Streaming-Phase halt einfach mal so viel Plattform ist, dass du davon ausgehen kannst, dass einfach 90% der Hörer ihn vielleicht gar nicht kennen oder vergessen haben oder so.
Ey, das ist aber tatsächlich auch etwas, sorry, dass ich dich hier immer wieder überfallartig hier ins Wort falle.
Ach, entschuldige den nicht immer dafür, Alter, dazu ist dieses Format da, das ist ein Stammtisch. Hier muss es auch eigentlich klirren und gegenseitig und dann muss auch mal auf den Tisch gehauen werden und hier gibt's noch einen.
So. Moin, jawohl.
Moin, Matrose. Jawohl. Hey, du bist noch.
Tu doch mal einen rein hier.
Kevin, du hast noch Schulden im Sparclub.
Pass auf. Ich habe nämlich gestern Damn gehört von Kendrick, was ja 2017 erschienen ist. Und
ja.
Ich muss sagen, ich habe mich jetzt auch wirklich seit Ewigkeiten gar nicht mehr so richtig an Kendrick rangetraut. Weil das für mich immer, ich habe den so in der Schublade für mich abgelegt, unter Genie, richtig unfassbarer Künstler, aber mir so für den Alltag zu hoch gegriffen. Aber das, dann habe ich Damn gehört und das stimmt ja gar nicht, nicht mal im Ansatz. Damn ist so unfassbar gut hörbar, es ist so poppig, geht einem so krass ins Ohr. Das ist, glaube ich, einfach etwas, was ich mit ihm so 2015 und 2016 so quasi verbucht habe, diese Attribute, als so To Pimp a Butterfly und dieses Untitled-Album rauskam. Weil das war sperrig. So, da musste man sich richtig reinarbeiten, so richtig reinhören, das war richtig Arbeit, um zu erkennen, wie krass das alles ist. Aber Damn hat das ja quasi alles auf den Kopf gestellt und nochmal so viele neue Level erreicht vor 3 Jahren, dass ich dann dachte, ey, krass, wie konnte ich auf diesem Trichter sein? Wie konnte sich dieser Gedanke bei mir im Hirn einpflanzen, dass Kendrick zu anstrengend sei? So einfach dumm.
Ja, ich glaube, da ist auch eine Entwicklung, aber auch eine musikalische Offenheit, die automatisch dem Ganzen Rechnung trägt, weil in einer gewissen Zeit ich auch das Gefühl hatte, logischerweise, jeder wollte auch gerne ein Kendrick Lamar-Feature haben. Und das gilt wahrscheinlich heute noch, weil es auch ein bisschen wie ein Gütesiegel ist für, okay, Kendrick ist bereit, mit mir Mucke zu machen, also muss ich auch krass sein, was so Faktoren sind, die ich sehr wichtig dabei finde. Und das irgendwie dazu geführt hat, dass es ja noch musikalischer geworden ist über die Jahre, weil er ja unheimlich viele Songs auch gemacht hat, was auf Popsongs einfach auch mit als Feature-Gast mit dabei ist. Trotzdem sehr ausgewählt und auch trotzdem dann immer, finde ich, mit einer gewissen Wertigkeit. Aber das ist schon Entwicklung. Und man darf ja von der eigenen musikalischen Route, die er so gegangen ist, ja auch nicht vergessen, dass er mit Good Kid, Mad City ja quasi so ein Masterpiece abgelegt hat, was jeder, der so enger damit zu tun hatte, ja auch stolz immer erzählt, ja schon Jahre vorher im Prinzip feststand, dass das Album so heiß, so sein wird, da hinkommt und das ist alles genau wie auf diesem Punkt Null geplant war, was auch bis heute bei mir noch nachhalte. Ich meine, das Ding ist jetzt 8 Jahre her und ich kann es immer noch von A bis Z durchhören als ein Album. Und das ist dann aber auch so fast aus der Zeit gefallen, während ich alles, was danach kommt, vielleicht gar nicht als Album höre, aber sie in meinen Playlisten auftauchen als Hits, die ich alle mag, die Wumms haben, die Energie haben, die aber auch, und das finde ich ganz interessant, also von wenn die Musik von ihm selber gemacht ist, eigentlich nie so aufgebaut sind, dass sie jetzt nach einer Hitformel entsprechen, sondern es ist immer düster, es ist immer rough, es ist immer Kendrick Lamar, es ist immer viel politische Botschaft, es ist sehr viel Verweise, es ist Kunst, mhm, und trotzdem ist es Platz 1 der Charts und jeder ist einig und salutiert, weil er sagt, okay, er ist einfach der Krasseste. Aber woher kommt das?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass er es schafft wie kein Zweiter, politische Aussagen, politische Einordnungen, die mal wirklich beißend ehrlich sind, unangenehm ehrlich, aber auch empowernd sind, mit Radiotauglichkeit zu verbinden und das wie kein Zweiter und das vor allen Dingen auch mit Skills zu verbinden. Also du bekommst von ihm ja keine 4 Takte gesungene Lines oder so in seinem Verses, sondern es wird hart gerappt, es gibt unglaubliche Flow-Variationen und dennoch Hooks und Refrains, die so schön klingen können, ohne hart zu sein, aber dabei harte Aussagen haben. Er ist so, ja, ich finde es richtig krass. Und das ist ja auch etwas, wofür er den Pulitzer-Preis dann gewonnen hat, quasi, wenn man das mal herunterbricht, dass er das mit Damn geschafft hat, quasi. Politische Messages. Radiotauglichkeit und verschiedene Ausrichtungen modernen schwarzen Lebens so zu fokussieren, das alles miteinander zu vereinen. Und das finde ich sehr beeindruckend.
Ich mag den Typen. Und ich glaube, ich suche nicht umsonst seit vielen, vielen Jahren immer so ein bisschen nach meinem deutschen Kendrick Lamar, wo ich ja auch schon mal dann meine die Schnarch-Smileys dafür bekomme. aber weil, und das kann ich hier vielleicht nochmal betonen, es mir um diesen Mix geht. Gerade was du gesagt hast, dass er quasi radiotauglich und trotzdem politisch ist. Dass er es schafft, Themen wie eine überfällige Aufarbeitung schwarzer Geschichte in den USA dort krass direkt thematisiert, in einem Land, wo es ja noch wichtiger ist, weil es direkt jeden Alltag, jeden in jeder Sekunde betrifft, dort den Finger in die Wunde zu legen und es trotzdem mit einer Art macht, dass die Leute einfach auch Lust haben, die Musik zu hören. Es ist ein bisschen wie dieses trojanische Pferd. Und du manchmal vielleicht die literarischen Verweise oder das alles nicht miteinander verbinden kannst, aber du die Botschaft quasi automatisch mitbekommst. Und trotzdem einfach fresh und cool bist. Denn
ja, der Beste. Man hört das und man denkt so, fuck, er ist der Beste.
Ja, und da sitzt dann da halt ohne große Ketten, sondern im weißen T-Shirt, Sneakern und einer Jeans. Und das finde ich halt ziemlich beeindruckend. Es gibt ja, also nicht umsonst, oder würdest du Parallelen zu Tupac ziehen, was den Impact angeht? Also vielleicht auch sogar in einer politischen Rap-Ebene?
Es gibt ja diese ganz romantische Erzählung, dass Kendrick als kleines Kind so am Rand saß und gesehen hat, wie Dr. Dre und Tupac das Video zu California Love in Compton gedreht haben. Also so rein theoretisch wäre es möglich, dass sich die Blicke des sechsjährigen Kendricks und des damals in seiner absoluten Prime befindenden Tupac sich getroffen haben irgendwo und da was passiert ist, auf ganz magische Art und Weise. Es gibt, glaube ich, auch so, so Photoshop-Sachen oder so Gezeichnungen wie Tupac, die seine Krone quasi an Kendrick weitergibt, wie so Mufasa es bei Simba gemacht hat, dem Kleinen darauf vorzubereiten, dass all das bald ihm gehören wird. Ich finde schon, dass es eine legitime Nachfolge ist, wenn man es so sehen möchte.
Haltet mal dagegen, Leute. Das ist die These, obwohl ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass es auch nur ein Argument gibt, das mich dagegen davon überzeugen kann, denn...
Aber was ist mit Eminem?
Ja, wenn er mir mit Erfolg kommt oder mit Rap-Skills oder sowas, es kommt selbst dort, kann er überall mitstinken und wenn es dann natürlich heute vielleicht Streaming-Künstler gibt, die erfolgreicher sind, heißt das trotzdem nicht, dass der Impact dieses Künstlers auch nur annähernd diesem Krater entspricht, den ein Kendrick Lamar in den letzten 8 Jahren hinterlassen hat. Und weißt du, was ich interessant finde? Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber es gab doch immer ganz so, wie heißen diese Mashup Alben, wo, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als das Black Album von Jay-Z vor 100 Jahren rausgekommen ist, hatten Produzenten das Grey Album daraus gemacht, DJ Danger Mouse, The White Album, da gab es so 3, 4, 5 Alben, die daraus entstanden sind quasi.
Wie heißt der? Amerigo Gathaway, der hat auch mal so krasse Sachen gemacht.
Gibt es?
Ahnst du den?
Nee, weiß ich nicht.
Richtig krass.
Vielleicht, also sagt mir gerade nichts, aber vielleicht habe ich auch einen, stehe hier auf dem Schlauch. Aber mir geht es gerade um den Gedanken, dass ich den zu Ende bringe. Gibt es ein Kendrick Tupac Album?
Boah, habe ich noch nie gehört. Aber das wäre so ein Fall für Amerigo Gathaway. Sowas macht der eigentlich.
Dann lass mich mal anschreiben. Ich glaube, ich hätte mega Bock auf ein Kendrick Tupac Album. Lassen wir mal stehen. Mal sehen, was ihr dazu sagt. Das ist unsere These der Woche. Ihr seid dran. Ihr könnt mit uns darüber diskutieren, wenn ihr was dazu zu sagen habt. Kann es sein, dass ihr in dieser Sendung landet? So wie jemand, der in unserer Redaktion sitzt, aber zu den News, die wir gleich hier dabei haben, auf jeden Fall mehr zu sagen hat als wir. Deswegen halten wir gleich mal ein bisschen die Fresse. Jetzt kommen erstmal die News der Woche.
Du liest die News, du willst mehr von mir wissen.
Meine Fresse in die News. Ich will nicht in die News, in die Presse.
Wo sind die Newspapers?
Anni, schön, dass du da bist. Anni ist bei uns in der Redaktion. Und hat diese Folge heute mit betreut. Bist du bereit?
Ich glaube, ich bin ready. Ja.
Sehr schön. Das freut mich zu hören. Ich hoffe, du hast gut vorbereitet, denn Kevin und ich suchen ja immer eine News aus und beide haben heute auf jeden Fall eine Basis, wo wir uns besonders wichtig war, dass wir von jemandem eine Meinung dazu bekommen, der nicht wie wir weiße Männer. In, wo wohnst du? In Eppendorf, ne?
Ich?
Ja, genau.
In Eppendorf. Nein, ich wohne nicht in Eppendorf.
Nee?
Nee. Aber ich bin wohne so auf der Grenze zwischen Studentengegend hier und, wie heißt
du
es,
Roterbaum. Du wohnst in Eppendorf, Digga.
Roterbaum, Digga. Das ist da so auf der Grenze. Also die Tennisfuzzis sind hier, aber auch die Studenten, die zum Penny gehen.
Ja, aber Roterbaum ist weil es nicht mehr ganz für Eppendorf gereicht hat. Und ich mitten im hier gut bürgerlichen Eimsbüttel. Lange Rede, kurzer Sinn, meine Einladung dadurch zerstört. Wir beide sollten die Fresse halten. Trotzdem reden wir natürlich ein bisschen mit. Aber Kevin, welche News war dir wichtig, dass wir drüber reden wollten?
Unumgängliche News, weil unglaublich viel passiert ist, auch in den letzten anderthalb Wochen. Aber Jamule hat, doch kann man so sagen, einen Skandal ausgelöst, dadurch, dass ein Video von ihm geleakt worden ist, auf dem er auf einem Burna Boy Konzert zu sehen ist. Ich weiß nicht genau, wann dies stattgefunden haben muss. Es liegt, ne, Corona-technisch weiß man, dass es ein bisschen länger zurückliegt. Jedenfalls spricht er dort in die Kamera. Es ist offensichtlich irgendwie privat an jemanden gerichtet. Und er sagt, so langweilig hier, nur Schwarze hier. Und da macht er noch eine abwertende Bewegung mit seiner Hand, die auf jeden Fall klar macht, so, er findet es wirklich gerade super langweilig da und es macht ihm gar keinen Spaß, da zu sein. Was zu Recht absolut skandalöse Ausmaße dann nach sich gezogen hat, ihn zu mehreren Entschuldigungen gezwungen hat, aber das würden wir jetzt nochmal im Detail durcharbeiten, würde ich sagen.
Anni, kannst du uns kurz was zu deinen Wurzeln erzählen, damit die Leute das einordnen können, warum du hier mit dabei bist, wenn sie nichts sehen?
Ja, gerne. Also meine Eltern sind aus Ghana. Ich bin hier geboren in Deutschland, schon immer hier gewesen. Ich war nur einmal dort, 2010, leider. Ich würde derzeit nochmal hingehen, aber genau, das sind meine Wurzeln.
Kannst du schon ein erstes Gefühl geben, als du, bevor wir noch ein bisschen ins Detail gehen, als du das mitgekriegt hast und gehört hast? Wir haben ja bei uns so eine Backspin-Gruppe, da hast du ja auch dann relativ schnell auch Stellung dazu bezogen. Aber kannst du ausdrücken, was sowas in dir auslöst?
Ja, Wut auf jeden Fall. Also ich war auf jeden Fall enttäuscht. Ich finde es komisch, dass ich überhaupt enttäuscht war. Ich wollte eigentlich inzwischen mal ablegen, diesen Überraschungseffekt oder diese Enttäuschung, wenn sowas von KünstlerInnen kommt, die ich irgendwie persönlich feiere, weil ich einfach damit rechnen muss mittlerweile, dass früher oder später immer irgendwelche problematischen Aussagen kommen könnten, wo ich halt entscheiden muss, muss ich die Person jetzt canceln oder nicht. Ich finde es halt schwierig. ja, damit umzugehen. Ich habe vorher Jamule eigentlich gar nicht so intensiv gehört. Ich weiß, dass ich ihn vor ein paar Monaten so ein bisschen für mich entdeckt habe, dass ich ein bisschen supporten wollte, dass ich ihm gefolgt habe. Und entsprechend dann sowas zu hören, ist halt ein Schlag ins Gesicht auf jeden Fall. Also vor allem, ich kann mir nicht vorstellen, wie es halt ist für die Fans, die wirklich Jamule konsumieren und halt einfach richtig am Start sind. Genau.
Da fällt mir direkt Jara ein, auch bei uns aus der Redaktion, die super enttäuscht war, weil sie riesiger Jamule-Fan ist, war, sich fragt, ob sie noch einer ist, denke ich. Da habe ich das auf jeden Fall, da habe ich auch riesige Enttäuschung vernommen. Und ja, Nico?
Ja, ist gut.
Ich würde sonst gerne mal.
Ich atme nur ein, damit ich dann die nächste Überleitung ansetzen kann.
Ich würde sonst gerne mal die erste Entschuldigung quasi, weil wir ja mittlerweile von zwei Entschuldigungen sprechen von Jamule, gerne mal zitieren. Die habt ihr wahrscheinlich schon alle in anderen Podcasts oder News oder sonstiges gehört, aber dennoch würde ich da einmal gerne drauf eingehen wollen. Er schrieb am 29. August, hat er ein schwarzes Bild geteilt, also wie beim Blackout Tuesday, wobei er damals nicht mitgemacht hatte, und schrieb: Es fällt mir echt schwer, die richtigen Worte zu finden. Mir tut dieses Video einfach nur unfassbar leid. Ihr müsst meine Entschuldigung nicht annehmen, aber ich würde mich freuen, wenn ihr mir glaubt, dass ich es aufrichtig meine. Ich diskriminiere rassistisches Gedankengut und schäme mich zutiefst für diese Art von Geschmacklosigkeit. Ich bin multikulturell aufgewachsen und höre schwarze Musik, arbeite mit schwarzen Musikern und schaue, seitdem ich ein Kind bin, zu schwarzen Artists auf, und darauf bin ich stolz. Der Name Jamule sollte immer für positive Vibes und anspruchsvolle Kunst stehen. Mir ist bewusst geworden, dass ich als Person des öffentlichen Lebens große Verantwortung in meiner Wortwahl habe, auch wenn sie aus dem Kontext gerissen wird. Verzeiht mir, One Love. Und das Problem war ja eigentlich, dass er gar nicht so wirklich anspricht, was er da in diesem Video gesagt hat, sondern er bedauerte es in dieser Entschuldigung einfach nur, dass es dieses Video gibt, dass es an die Öffentlichkeit gedrungen ist, und die Kommentare waren deaktiviert, also von Austausch keine Spur von Reflexion. Und unter diesem Video, unter diesem Statement haben eigentlich nur ein paar Leute aus der Industrie und andere Künstler kommentiert, die ihm dann quasi diese Entschuldigung abgenommen haben, sozusagen. Problem, kein einziger schwarzer Künstler dabei.
Anni, hast du die Entschuldigung abgenommen?
Überhaupt nicht. Also das war total wack. Ich fand vor allem eigentlich das Letzte mit dem One Love, mit den verschiedenen Händen, total lächerlich. Also es hat es überhaupt gar nicht gebracht. Und ja, wie gesagt, also ich sehe da eigentlich sehr viel Rechtfertigung drin. Ich weiß nicht, also viele Informationen sind halt einfach nicht nötig. Also wir wissen alle, dass er schwarze Musik feiert. Man hört es ja in seiner eigenen Musik. Er ist total geprägt von schwarzer Musik. Man hört Afrobeats raus, man hört Reggae raus. Selbst sein letztes Album hieß ja irgendwie LSD, was er ja eigentlich, sag ich mal, kopiert hat von A$AP Rocky. Da steht ja für Love, Sex and Dreams. NBA, der Song und so weiter. Also es ist eigentlich sehr viel, wenn man darauf zurückgeht, sehr viel schwarze Kultur einfach drin. Und das dann halt irgendwie als Rechtfertigung mitzubenutzen, keine Ahnung, hat es halt einfach gar nicht gebracht. Und das hat man ja auch gemerkt, dass danach definitiv Reaktionen losgingen, die es nicht besser gemacht haben. Also davor wurde ja schon krass reagiert von vielen schwarzen KünstlerInnen, die halt einfach schon pissig waren, aber also das Statement war halt wirklich nicht sehr gut überdacht, und ich frage mich wirklich, wer ihm dabei geholfen hat oder ob es er alleine war, diesen Text zu verfassen.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass da Management und auch labelseitig schnell mit eingegriffen wurde, weil natürlich die Welle an Gegenwind, die dadurch entstanden ist, was er da fabriziert hat, ziemlich schnell eine ziemliche Wucht hatte. Und ich fand diesen einen Satz am Ende sehr tief blicken lassend, fast richtig formuliert, dass er: Mir ist bewusst geworden, dass ich als Person des öffentlichen Lebens große Verantwortung in meiner Wortwahl habe. Zeigt mir auch, dass diese KünstlerInnen, die schnell groß werden, gerade in der heutigen Zeit, sich in so vielen Punkten nicht Dingen bewusst sind, scheinbar. Und dann geht es natürlich auch erstmal um die eigene Verantwortung den Fans gegenüber und die Botschaft da drin, plus aber auch dem, warum man eigentlich da steht, wo man steht und was man eigentlich gemacht hat. Und selbst wenn er nicht dieses Video gemacht hätte, besteht wahrscheinlich trotzdem kein wirkliches Bewusstsein in der Person, Jamulo, oder bestand nicht darin, sich klarzumachen, was eigentlich die Kultur ist, auf der er alles macht, was er tut. So, und also, da bin ich dabei. Ich habe mich mit Falk Schacht so oft darüber unterhalten. Wir haben auch, ich glaube, eine ganze Stunde Podcast darüber gemacht, dass wir am Ende des Tages immer wieder Kniefall machen und immer vorsichtig sind und auch immer uns voll im Bewusstsein mit dem beschäftigen, was wir da so lieben, weil es einfach unser Leben seit 40, 30 Jahren, bei Falk sind es 50 Jahre, glaube ich, mit Energie befüllt, wir uns aber von Tag 1 immer bewusst sind, wo es herkommt. Und ich habe gerade das Gefühl, dass in den letzten Jahren durch die Schnelligkeit, auch dass es im Prinzip immer mehr nur Industrie, Pop und wir müssen den nächsten Hit machen und das sind Elemente, mit denen arbeiten wir und dann machen wir gute Songs daraus und so, dass dadurch tatsächlich Kerne verloren gegangen sind. Und da ist wiederum die Empathie der Szene ganz interessant, dass so Künstlerinnen wie Nura und Unique ihn auch nicht aus der Sache rausgelassen haben, sondern ihn wirklich frontal beballert haben für ein paar Tage, hatte ich das Gefühl.
Ja, habe ich auch.
Man muss aber auch zu dem ersten Statement sagen, das war ja mit einem schwarzen Bild, ne? Das war ja sehr leicht zu interpretieren als Referenz an den Blackout Tuesday, was es eigentlich noch schlimmer gemacht hat, weil es ist kein Blackout Tuesday mehr. Er hat es halt irgendwie verpasst und es zeigt dann wiederum, dass er auch die Welle der Black Lives Matter, was heißt Welle, das soll ja hoffentlich bestanden bleiben, aber dass er so den Peak auch verpasst hat. Also sich jetzt erst halt ein bisschen Bewusstsein dafür nimmt, was schwarze Kultur für ihn bedeutet. Und das aber schon seit Monaten eigentlich gepredigt wird, wenn nicht eigentlich seit Jahren, aber sagen wir, die letzten Monate war es sehr intensiv und da sieht man mal wieder, dass er das halt scheinbar gar nicht mitbekommen hat.
Man hatte so den Eindruck, man kam gar nicht dran vorbei, aber scheinbar ging es doch irgendwie, sich damit nicht zu befassen oder vielleicht auch nicht zu befassen wollen, keine Ahnung. Nico hat es ja auch gerade auch schon gesagt, so, das hat sich dann auch nach dieser Entschuldigung ja super überschlagen, nochmal die Ereignisse, super viele KünstlerInnen haben sich zu Wort gemeldet, Unique, Ace-T, Nura, Manuelsen, das sind nur einige.
Reezy, mit dem er ja selber zusammengearbeitet hat, hat dann auch da erstmal einen Schlussstrich gezogen quasi aus Enttäuschung heraus.
Was? Ich glaube, das war auch nochmal ein Punkt, der nochmal sehr gewirkt hat. Auf jeden Fall. Dieser Reezy hat sich auch mit so ein, zwei Tagen Verzögerung gemeldet, so hatte ich es in Erinnerung und auf einmal kam das und dann war so, okay, jetzt hat sich Reezy auch von ihm abgewandt sozusagen, weil er wirklich gesagt hat, ey, wir haben eng miteinander zusammengearbeitet, wir waren, sind Freunde und so weiter und ich habe keine Lust mehr auf dich. So, und das sind ja nochmal anderes, weil es nochmal eine persönliche Basis ist. Ich glaube, Nura und Unique hatten nicht so wirklich nichts mit Jamulo zu tun. So. Die mussten sich dann auch noch von seinen Fans, so, die ihn irgendwie verteidigen wollten, unter anderem anhören, dass sie das ja nur für Aufmerksamkeit tun, sich auf Instagram öffentlich darüber zu beschweren, was ich entschieden anders sehe.
Pass mal auf.
Ne, und er hat ja sogar noch so ein Video in seiner Story gepostet. Hey Leute, das hier ist erstmal mein Problem, meine Sache. Nimmt andere Künstler daraus aus dieser Nummer. So, schreibt ja, den nicht.
Es so. Wurde ja ziemlich viel Druck ausgeübt auf die anderen KünstlerInnen. Auch Kitschkrieg und so, die haben sich ja auch noch äußern müssen, denke ich mal, weil es einfach der Druck so hart ist.
Ja gut, er ist mit denen ja auch seit ein paar Wochen jetzt auf der Eins, ne, auf der Single Eins.
Ja, sowieso. Ja.
Das ist halt auch noch das Absurde in der ganzen Geschichte. Gibt dem Ganzen noch eine letzte Prise Ironie. Aber man muss ja auch immer betonen, dass natürlich da ziemlich schnell, ziemlich laut geschrien wird und auch immer wieder Situationen von Skandalen in nicht nur Deutschland, sondern generell gesellschaftlich gerade immer dazu führen, dass ganz viele andere Leute draufspringen, um mit zu trommeln und Steine mit drauf zu werfen und auch mit ganz viel Spotlight auf sich selber, dass man sieht, dass sie Steine werfen. So habe ich in ganz vielen Themen immer das Gefühl. Hier hat es aber natürlich nochmal eine andere Note, wenn wir offensichtlich ein Thema haben, was eigentlich nur ein Musterbeispiel im negativen Sinne für Alltagsrassismus ist, den man an jeder Ecke in der Gesellschaft mitbekommt, wenn es losgeht, dass sich Oma im Bus einfach auf die andere Seite setzt, weil der Typ mit der Hautfarbe oder der falschen Frisur ihr nicht gefällt, bis hin zu solchen Situationen, dass man aus einer offensichtlichen Unbedachtheit und wahrscheinlich nicht schützend, aber wieder dem Bewusstsein darüber, was man damit eigentlich sagt und auslöst, hier etwas macht, was einfach nicht geht.
Ja. Absolut. Darf ich einmal kurz anschließen?
Ja, gerne, mach mal.
Dazu
deswegen bist du hier. Also ich quatsch schon wieder zu viel. Eigentlich sollst du reden.
ich finde es auch einfach schade. Also das hat mich, glaube ich, einfach ein bisschen noch mehr genervt, dass er selbst POC ist, dass er also, soweit ich weiß, libanesische und spanische Wurzeln hat. Somit erlebt er ja wahrscheinlich selbst Rassismus in seinem Alltag. Aber man sieht hier wieder ganz klar, dass das halt antischwarzer Rassismus ist, der auch aus der arabischen Kultur kommen kann. Da habe ich auch ganz viele sehr spannende Beiträge von Malcolm O'Hanwell zugelesen und auch von Kimboy Talks. Dass es halt einfach diesen intersektionellen Rassismus auch gibt und dass er sich ja nicht freisprechen kann, das habe ich auch sehr oft gehört von, auch in der Schulzeit und so von Leuten, die irgendwie selbst was am Migrationshintergrund haben, dass sie meinen, deswegen von Rassismus sich freisprechen zu können, aber das ist halt einfach überhaupt nicht der Fall. Man sieht auch da, gibt es definitiv antischwarzen Rassismus, was total lächerlich ja auch in diesem Kontext dafür ist, dass er auf einem Burna Boy Konzert war, ne? Das ist ja ein westafrikanischer, nigerianischer Künstler. Ich weiß nicht, was er sich da an Audienz erwartet hat, anders als schwarze Fans.
Das ist ja auch etwas, was Unique gesagt hat in ihrem Statement in der Story, wo sie so gesagt hat, ey, wenn, also egal, du redest immer wieder vom Kontext, aber egal, wie man es dreht und wendet, es bleibt rassistisch und wen meintest du denn? Meintest du mich? Ich war auf diesem Konzert, ich war auf dem Burna Boy Konzert. Meinst du mich damit so? Und wenn ja, wie meinst du das? So, und das ist ja, also klarer kann man es gar nicht auf den Punkt bringen in meinen Augen.
Was haltet ihr von dem zweiten Statement und damit auch dem Versuch, quasi noch einmal dann mit persönlichen Worten und per Video quasi es aufzufangen und auch noch mit einer Spende, also mit einer karitativen Spende zu versehen, um dem noch Nachdruck zu verleihen?
Ich finde es, ja, besser auf jeden Fall. Besser als das erste Statement. Ich fand es gut, dass er ein Video gemacht hat, dass er persönlich wurde, dass er sein Gesicht gezeigt hat und seine eigenen Worte hoffentlich verfasst hat dazu. Natürlich auch gut, dass er spendet. Auch an die ISD, ne, an die Initiative für schwarze Menschen Deutschland, ist auf jeden Fall ein guter Purpose. Aber letztendlich hatte ich trotzdem das Gefühl, dass auch da Worte kamen, die leichte Rechtfertigungsversuche waren. Also er hat ja irgendwie diese eine Stelle, wo er meint, ja, er könnte sich jetzt rechtfertigen und er könnte jetzt sagen, dass es aus dem Kontext gerissen ist und dass man, dass es verständlicher sei, wenn man den Kontext mitbekommen hätte. Aber ich rechtfertige mich jetzt nicht. Also ich weiß nicht, die Erwähnung fand ich wieder sehr unnötig. Ich hatte das Gefühl, das hat er auch da, selbst wenn es im Passiv formuliert war, schon irgendwie als Rechtfertigung genutzt. Und so ein Video reicht natürlich nicht aus. Auch Geld um sich zu werfen reicht nicht aus. Mir geht es jetzt an erster Stelle darum zu sehen, macht er das wirklich, spendet er und geht er wirklich in die intensive Recherche. Also es gibt genug Instagram-Seiten, denen er folgen kann und sonstiges, Spendenaktionen, Diskussionen mit Leuten, die einfach in der Expertise sind. Solange ich das nicht sehe, ist es für mich halt auch nicht verziehen. Und das hat man ja in den Kommentaren gesehen, dass ich da nicht die Einzige bin, die so denkt.
Was glaubt ihr denn, wie geht's weiter?
Also es bleibt mal abzuwarten, ob er hat ja gesagt, er möchte alle Einnahmen von dem Song unterwegs, also der aktuellen Single 1, möchte er spenden. Mal gucken, ob das macht, ob das dokumentiert wird. Und ansonsten ist es, glaube ich, wirklich am wichtigsten, dass er jetzt zeigt, dass er das nicht irgendwie wieder gut, also weißt du, es ist ja nett, dass man spenden möchte so, aber ich möchte ja da einen Prozess sehen. Ich möchte ja, dass das reflektiert wird. Ich möchte, dass er sich damit auseinandersetzt. Und ich finde eigentlich ganz treffend, gab viele konstruktive und gute Kommentare unter dieser Entschuldigung, denn diesmal waren die Kommentare aktiviert und nicht deaktiviert worden.
Auch noch so ein Punkt beim ersten Post, ne?
Ja, und ich muss sagen, dass ich es eigentlich ganz treffend finde, was Marvin Game darunter kommentiert hat. Er schreibt nämlich, Geh wirklich den Dialog suchen und bilde dich. Du kannst in deiner Situation viel Gutes tun, wenn du deine Worte tatsächlich ernst meinst. Bisher wirkt alles eher verwirrt und nicht wirklich lösungsorientiert. So als ob du dich von deiner Schuld reinmachen möchtest, ohne dir deine Schuld wirklich einzugestehen. Als ob der Shitstorm ein größeres Problem wäre als deine Aktion. Da ist mehr kaputt als nur dieses Video. Nutze deine Reichweite, genau jetzt, wo alle gucken, um auf die strukturell rassistischen Probleme in unserer Musikindustrie aufmerksam zu machen und hör auf, nur zu quatschen. Und das trifft wirklich auf den Punkt, weil ich hatte so den Eindruck, dass bei der zweiten Entschuldigung quasi alles, was so gefordert worden ist, von ihm in der ersten Entschuldigung dann so quasi wie so eine Checklist abgehakt worden ist. Okay, ich entschuldige mich nicht für das Video, dass es das gibt, sondern quasi dafür, was ich getagt habe, check, so, ich spende, check, so, ich zeige mein Gesicht, ich spreche selber in die Kamera, check, so, wir aktivieren die Kommentare, check, nicht nur meine Homies kommentieren, check. Also es war wirklich wie so eine, als hätte man versucht, alles besser zu machen, als was vorher kritisiert worden ist. Mhm. Und ich erwarte jetzt eigentlich, kann man vielleicht auch sagen, ich habe ja auch versucht, dass wir hier mit ihm gemeinsam hätten sprechen können, so, und hätte auch beinahe geklappt, ist egal, woran das jetzt gescheitert ist, aber ich habe auf jeden Fall auch so mal ein paar Einblicke bei dem bekommen und ich hoffe wirklich inständig, dass sie sich jetzt austauschen werden mit Expertinnen und wie man das jetzt nochmal lösen könnte. Ich würde mir wünschen, dass er das jetzt nicht einfach abhakt und sich so denkt, okay, ab zwei Release-Freitage später redet eh keiner mehr drüber, sondern dass er sich vielleicht in der Öffentlichkeit auch ein bisschen mehr für dieses Thema einsetzt, deutlich mehr für dieses Thema einsetzt, vielleicht Gespräche sucht, öffentliche Gespräche, Podcasts, Interviews, was weiß ich, und das mal reflektiert, was da eigentlich passiert ist.
Ich bin vor allem auch in, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob das Auswirkungen auf die Musikindustrie haben wird, ob das andere KünstlerInnen jetzt halt gesehen haben, ob es abschreckt, weil um ehrlich zu sein, also ich persönlich glaube da nicht unbedingt dran. Ich hatte das Gefühl, nach dem ganzen H&M-Skandal, Rossmann-Skandal, VW-Skandal hat trotzdem halt, also ich meine, die hätten alle aneinander abgucken können. Ich weiß nicht, ob das in der Musikwelt anders läuft. Ich meine, es gab ja noch dieses Jahr auch diese Flair-Zeile in Atlantis, die ja auch irgendwie eine Referenz mit Sklaven war und Jalil. Ich weiß nicht, daran hätte man auch abgucken können und trotzdem passiert sowas. Also keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall, also ich spreche jetzt mal im Namen der Black Community, wir sind müde, wir haben keinen Bock mehr und ich finde, die Reaktion auf solche Skandale werden immer heftiger. Ich sehe das in den Kommentaren und denke mir, wow, die sind echt, also das Fass ist einfach übergelaufen. Damit kann man nicht mehr spaßen. Und ja, ich hoffe, dass das halt andere KünstlerInnen jetzt auch mal sehen.
Ich glaube, genau den Punkt, den du dabei beschreibst, dass die Community einfach keinen Bock mehr hat, dass das Fass übergelaufen ist, führt dazu, dass durch diese Reaktion ein Prozess gerade vonstatten geht, der mit Sicherheit nicht jeden erreichen wird, aber in der breiteren Wahrnehmung, glaube ich, eine Sensibilisierung voranschreiten lassen wird, die auch hier dazu führt, dass man sich dem Thema mehr öffnet. Da es aber immer so ist, dass man so ein bisschen gucken muss, was in den USA passiert, ist das, finde ich, ein ganz guter Indikator dafür, wo es hingehen kann und welche Schritte und welche Konsequenzen daraus folgen können. Und da kommt eigentlich meine News nämlich auch her, die ich mitgenommen habe. Und ich habe bewusst halt auch hier eine genommen, die genau in die gleiche Kerbe schlägt, weil sie mich auch als Sportfan quasi so ein bisschen umgehauen hatte. Das war dieser Boykott der NBA. Auch keine Neuigkeit. Die Leute, wisst ihr alle schon, ist schon auch schon ein paar Tage her. Das ist jetzt vor 10 Tagen gewesen. Aber ich habe da halt noch lange drüber nachgedacht. Weil ich beschäftige mich jetzt, was ich schon gesagt habe, seit 100 Jahren, ja, seit über 30 Jahren mit Hip-Hop-Kultur und seit über 30 Jahren auch immer wieder mit Situationen, in denen es rassistische Gewalt von Polizeiseiten gegeben hat. Gerade in den USA sehr große Fälle, die auch zu Riots geführt haben, die dazu geführt haben, dass Städte gebrannt haben. Und es ist immer wieder abgeflacht. Und es gab immer wieder Situationen, in denen es dann kurz als Feuer aufgetaucht ist und immer wieder abgeflacht. Aber gerade befinden wir uns in einer Zeit, und ich weiß nicht, woran es genau liegt, aber vielleicht ist es dieses, was du beschrieben hast, Anni, dass das fast einfach voll ist, dass sich dann NBA-Player, die seit in dieser Zeit, seit 40 Jahren, die Riots in L.A., die sind jetzt auch schon 30 Jahre her. Und die haben trotzdem 30 Jahre lang hat die NBA weiter Basketball gespielt. Und jetzt ist aber zum zweiten Mal hintereinander, dieses Mal mit Jacob Blake, jemand auf Kamera vorsätzlich einfach zu Unrecht in der Verhältnismäßigkeit, er ist, glaube ich, nicht gestorben, ne, aber auf ihn ist geschossen worden. Also Polizeigewalt im unverhältnismäßigen Rahmen gegenüber Schwarzen. Und es hat so weit dazu geführt, dass die NBA, nicht nur die Spieler, nicht nur wie Kaepernick in der NFL, der vor 4 Jahren das Knie auf den Boden gestellt hat, um gegen diese Probleme oder auf diese Probleme aufmerksam zu machen und es im Prinzip seine Karriere zerstört hat und dann auch da 3-4 Jahre weniger passiert ist, weil Industrie, Machtgefüge dazu geführt haben, dass sich nicht viel bewegt hat, jetzt eine komplette Liga kurzerhand entschlossen hat, wir bleiben einfach mal stehen. Was dazu geführt hat, dass auch die WNBA, dass die Major League Baseball, dass die Major League Soccer, sie alle auf einmal eine Reaktion darauf getroffen haben. Anni, gibt dir das irgendwie Hoffnung, dass das eine weltweite Bewegung werden kann, die diese Müdigkeit und diese Fassungslosigkeit, die du auch in dir trägst, vielleicht wieder ein bisschen mehr Hoffnung gibt?
Also ich meine, es ist auf jeden Fall ein Step, dass die Überlegung im Raum lag, die NBA zu boykottieren oder die Playoffs halt erstmal zu stoppen. Dass es aber letztendlich nicht durchgezogen wurde, ich weiß nicht, wie viel Hoffnung mir das gibt. Ja.
Ich habe da ja noch eine Theorie dahinter, denn ich weiß nicht, ob du die NBA anguckst, aber ich gucke halt also jedes gerade im Moment jedes zweite Spiel und ich gucke die ganze Zeit auf Trikots und auf Spieler, wo die ganze Zeit auf dem Rücken steht, say their names, es ist enough is enough, überall, Black Lives Matter. Also ich glaube fast, dass die Überlegung, am Ende waren es, glaube ich, nur die Lakers und die Clippers, die Saison abbrechen wollten. Die anderen Teams haben sich dagegen entschieden. Was man ja auch irgendwo, denn da stecken wirtschaftliche Faktoren dahinter, die darf man nie außer Acht lassen bei sowas. Die Industrie dahinter ist halt auch noch größer, weil wenn die Spieler sagen, sie spielen nicht mehr, heißt das trotzdem auch, dass der kleine Hilfsarbeiter am Ende der Nahrungskette deshalb vielleicht seine Existenz auch einfach verliert. Darf man auch nicht unterschätzen an diesem ganzen Konstrukt. Ich den Weg recht smart finde gerade. Weil vielleicht ist es noch nicht so weit, dass du den kompletten Kahn umstoßen kannst, aber es ist von meinem Standpunkt aus, und wie ich das im Moment beobachte, sieht es aber so aus, dass die ganze Welt jeden Abend das sieht. Sie guckt Basketballspiele und trotzdem sieht sie jeden Abend wieder Jacob Blake oder George Floyd und alle anderen Probleme. Und sie sieht auch jeden Abend immer hat in den Ohren dazu einen amerikanischen Präsidenten, der erzählt, dass ihn das alles ja nicht interessiert und die NBA ja auch immer schlechtere Quoten hat, weil es ja eine Liga ist, die gerade ein Problem hat. Also insofern versuche ich dem etwas Positives zu entnehmen und ich glaube, der Effekt, ich kann verstehen, dass der Effekt wahrscheinlich des kompletten Abbruches noch ein stärkeres Signal gewesen wäre. Ja. Aber es gibt mir trotzdem Hoffnung.
Ja, sehe ich auch so. Ich denke auch, dass es vor allem sehr pochend ist, sehr appellierend, wenn da auf dem Spielfeld Black Lives Matter steht, auf den Trikots, wie du sagtest, wenn immer mal eine Pose hier und da gepostet wird. Generell posten ja die Spieler, vor allem LeBron James ist ja auch sehr aktiv bei Twitter und bei Instagram, damit auf soziale Ungerechtigkeiten hinzuweisen. Und also es ist eigentlich vor allem, denke ich mir auch, für die Jugend und für Kinder und so, ist es unumgänglich, sich mit dem Thema zu beschäftigen, wenn die großen Idole in der NBA halt immer darauf pochen, über Rassismus zu sprechen.
Und genau das, weil am Ende des Tages, also es ist ein bisschen immer eine Hoffnungsschimmer drin, aber am Ende des Tages führt es dazu, dass es jetzt jeden Tag Pressekonferenzen gibt, in denen jeden Tag auch ein schwarzer sitzt, Spieler, Trainer, wer auch immer, und jedes Mal wieder die Möglichkeit hat zu sagen, hey Leute, vergesst es nicht. Wenn sie abgebrochen hätten, dann hätte es einen großen Skandal gegeben, es hätte eine große Pressekonferenz gegeben und eine Woche später, 2 Wochen später hätte die NFL angefangen und man hätte wieder von vorne angefangen. Also ich glaube, so ist auch der Druck, der vielleicht auf die anderen Ligen dadurch ausgelöst wird, noch ein ganz anderer. Das ist mein Bauchgefühl. Vielleicht stimmt's nicht, aber das ist so das, was ich für mich da mitgenommen habe. Und was ich auch interessant fand, ist ja, dass die Spielergewerkschaft ja quasi aus dem heraus auch so Forderungen hat und quasi Dinge in Bewegung gesetzt hat, die ja auch ein klares Statement sind. Ne? Wenn sie wollen, dass die Owner ihre Hallen quasi zu Wahllokalen machen, dann ist es ja auch nichts anderes als die Botschaft, Leute, kommt hierher, votet gegen Donald Trump, obwohl jetzt Biden jetzt, ne, es ist ja eher eine gegen Trump als Pro-Biden-Wahl, da habe ich das Gefühl in den USA. Aber nutzt eure Chance auf ein, auf die Stimme, die ihr habt. Gibt dir sowas Hoffnung?
Definitiv. Also das ist auf jeden Fall ein großer Akt, da auch eine Räumlichkeit zu bieten, dass die Spieler da auch immer sprechen. Teilweise habe ich gelesen, dass die sich da auch mit so Vizegouverneur der Bundesstaaten Wisconsin getroffen hatten und dass die da mit denen auch gesprochen haben, dass die irgendwie was weitergeben an die Legislative und so weiter. Also, dass es auf jeden Fall eine polizeiliche Reform im politischen Sinne gibt, dass die sich da auf jeden Fall zusammensetzen mit wichtigen Menschen. Das ist auch sehr gut, auf jeden Fall. Ich denke schon, dass es hoffnunggebend ist.
Ich habe eine Sache so aus meinen politischen Kontakten gelernt, dass Politik ein Prozess ist und kein nicht etwas, was sofort passiert. So. Nur dann bleibt es nachhaltig. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung gerade.
Aminata Touré hat mal auf die Frage, warum sowas immer so lange gedauert, hat sie gesagt, habt ihr euch mal zu viert abends getroffen, um einen Film zu gucken und versucht zu entscheiden, welchen Film ihr gucken wollt? Und dann zwei Stunden später habt ihr immer noch gescrollt durch Netflix, Prime, IMDb und Co. und habt euch immer noch nicht entschieden. So und noch viel schlimmer, weil noch viel mehr Menschen involviert sind, kann man sich das bei politischen Entscheidungen vorstellen, hat sie gesagt. Mhm. Und ich fand das einen ganz gut verbildlichenden Vergleich.
Ich habe sehr viel Hoffnung, wie gesagt, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass auch in dieser krassen Konfrontationswelt aus Schwarz-Weiß, die wir gerade haben, trotzdem diese Dinge dazu führen, dass eine Person mehr auch, vielleicht wenn sie im Moment auch in der stummen Masse ist, trotzdem das Gefühl hat, sie sagt einmal mehr was oder setzt mehr ein Statement, weil es ja auch dazu führt, dass die andere Seite immer mehr sagt. Also am Ende habe ich immer noch die Hoffnung.
Es ist halt ein Prozess, ne?
Ja.
Also es hat ja im Prinzip Jamula auch in seinem Statement gesagt und das muss man sich dann schon rauspicken, das stimmt. Es ist ein Prozess, man muss lernen. Wir werden alle irgendwie aufgebracht in einer Gesellschaft, die uns noch gar nicht so richtig darüber aufgeklärt hat, was es alles für Ungerechtigkeiten gibt. Es laufen viele in einer Bubble rum und aus dieser Bubble aufzuwachen, hat die Tupoka Ogette auch sehr gut in ihrem Buch und in ihrem Hörbuch Exit Racism gesagt, dass es halt einfach wehtut. Es nervt, wenn man die Welt halt mal so sehen muss, wie sie halt ist. Und sich damit zu beschäftigen, tut halt weh, weil man auch sehr viel Schuld in sich selbst wahrnehmen muss. Aber ich denke, da müssen wir auf jeden Fall alle durch, dass es halt irgendwie besser wird.
Anni, vielen, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist, gerade bei diesen beiden News. Das war uns echt eine sehr wichtige Herzensangelegenheit.
Danke, dass,
wir hier nicht
dass ich dabei
sitzen.
Sein durfte.
Selbstverständlich.
Das ist gar keine Frage. Und wirklich vielen, vielen Dank auch für deinen Blick da drauf. Es fällt ein bisschen schwer, aber wir sind auch schon so ein kleines bisschen am Überziehen gerade. Deswegen gehen wir durch die letzten Teile des Podcasts jetzt auch, glaube ich, im Schnelldurchlauf. Wir machen nämlich kurz weiter mit den Releases der Woche.
Voller Tatendrang und plane das Release.
Warte das Release,
ja. Bro, ich hab kurz das Release geplant.
Bei mir läuft so sehr das nächste Release mit R&B.
Und da kann ich eigentlich von meiner Seite nur ganz schnell erzählen. Ich habe mir Dexter Gold ausgewählt und die Geschichte dahinter ist auch relativ simpel. Ich habe, wir machen ja Twitch gerade, wie die Blöden, vor allem ich jeden Abend. Und wir haben unter anderem Thank Backspin It's Friday gemacht. Ich und Falk haben uns die Songs angehört und da kam natürlich auch die Gold-Single von Dexter. Und das war total lustig. Relativ zeitgleich hat mir Oke Göttlich, Präsident von FC St. Pauli, den Link geschickt und meinte, Nico, das hier musst du teilen, weil das ist Gold und so. Und ich habe Dexter schon immer so für mich, also der, klar, ich kenne den, ich höre dem zu, ich finde den gut und so und ich hatte immer so noch so ein gewisses Bild und dieser Song hat mir an einer Stelle, glaube ich, am Ende noch den letzten Kick gegeben, warum es einfach ein geiler Motherfucker ist, als er nämlich performt oder als er rappt, warte mal, Dexi, bist du nicht dieser rappende Kinderarzt? Nein, ich bin der Shit. Und das bringt den Song auf den Punkt. Deswegen freue ich mich darüber. Schöne Grüße, Dexter. Großartige Nummer, Gold. Diese Woche mein Song der Woche, mein Release der Woche.
Ich kann da auch ganz kurz was dazu sagen. Ich finde nämlich ja auch, ich finde so ironisch Trap machen ganz häufig ganz, ganz, ganz doll unangenehm, weil das für mich dann nur gerappte Witze sind und du machst letztendlich einen Trap-Song, um dich über Trap lustig zu machen, damit deine Fans, die Trap scheiße finden, einen Trap-Song hören, um dann zu sagen, Genau, Mann, Trap ist kacke.
Ja.
Aber bei Dexter sehe ich das ganz anders, weil er sich einfach komplett selbst reflektiert da und das auf eine Art und Weise irgendwie macht, dass es mich einfach entertaint, weil er ist halt der weintrinkende, rappende Kinderarzt, der nebenbei so Platin-Beats baut und da halt so sein Ding macht und irgendwie so sophisticated irgendwie dabei ist so ein bisschen und dann aber auch so rappt, Dexy 90% lit, 10% cringe und er hat einfach recht und ich find's super lustig und da hat er dann alle meine Sympathiepunkte gesammelt mit solchen Zeilen.
War ich jetzt eigentlich zu schnell? Hättest du ihn sonst auch als Song der Woche genommen oder?
Nee, hätte ich glaube ich nicht als Song der Woche genommen, auch wenn ich ihn unterhaltsam fand, aber
was hast du denn?
Ich habe New Era von Elias ein bisschen stellvertretend für sein Album einfach gepickt, weil ich habe das Album gehört. Es waren so ein paar Songs dabei, die mir nicht so gut gefallen haben. Andere, die mir dafür richtig, richtig gut gefallen haben. Generell die Energie, die er mitbringt, so die Art zu rappen, die er mitbringt, finde ich einfach Wahnsinn. Macht mir richtig Spaß. Und New Era auch mit sehr vielen Basketball- und NBA-Referenzen, ne, wenn wir gerade schon dabei waren, finde ich richtig stabil. Also er hat sehr viele Referenzen so an die 2000er-Zeit, Part vermeintliche Oberflächlichkeit und einfach nur representen, doch mit immer mal wieder privaten Infos und die das dann so ein bisschen deeper machen. In diesem Song spricht er zum Beispiel darüber, dass er in der JVA war, in Heinsberg, dass er da keinen Bock mehr drauf hat und dass er dankbar dafür ist, dass es jetzt auch so geklappt hat durch Rap.
Der Typ wird auf jeden Fall richtig spannend, habe ich auch das Gefühl. Also, der hat noch eine große Karriere vor sich. Und Kevin, netter Hinweis, schnack mal Elias bitte an. Ich würde gerne eine Partie NBA 2K21 gegen ihn spielen. Bei Twitch. Kannst du das mal regeln?
Versuche ihn mal zu erreichen.
Ja, mach das mal. Ruf ihn mal an, schreib ihm mal, regel das mal. Ich würde gerne eine Partie gegen ihn spielen. Hätte ich Bock drauf. Kriege ich richtig auf den Arsch, glaube ich. Das waren unsere Releases. Nächste Kategorie versprochen. Nächstes Mal wird es wieder ein bisschen ausführlicher an diesen Stellen, aber wir haben so ausführlich in den News gearbeitet. Danke nochmal, Andi, dass du dabei warst. Jetzt, und das ist wirklich eine XXXS-Version von den Hausaufgaben der Woche.
Warum gibt es Hausaufgaben?
Hausaufgaben.
Wenn du Hausaufgaben machst, kriegst du die Boxen laut.
Hausaufgaben.
Meine Hausaufgabe musst du in irgendwelche deutschen Spasten machen.
Denn auch hier der Fakt, dass wir vor 3 Wochen aufgezeichnet haben, mit dem mit der Gewissheit, dass Kevin dann auf irgendwas, was ich Splash Camp oder so genannt hatte,
Splash Summer Camp,
ja, hinfahren wollte, um dann dort ganz tolle Podcasts aufzunehmen, die dann die Sommerpause füllen sollten und so weiter und so fort, haben wir alles nicht gemacht und deswegen war die Hausaufgaben jeweils ein Splash-Song, die dann auf dem Splash besprochen werden sollten. Jetzt haben wir September, Splash ist nicht und wird auch erstmal nicht im Jahr. Deswegen habe ich kurzerhand als Head of Backspin entschieden, wir reden nicht über die Hausaufgaben. Wir haben jeder einen Song zum Splash ausgewählt, wir nehmen aber genau diese Song und machen sie nächstes Jahr, wenn es wirklich einen Splash gibt. Vor allem gibt es ja auch 2, insofern können wir dann theoretisch das 2-mal machen. Wo und wie, wissen wir. Ich hatte dir, glaube ich, einen Tag am See und du hattest mir diesen Splash-Kollabo-Song da gegeben. Beide könnt ihr euch anhören, reden wir in einem Jahr drüber. bleibt am Ende noch eine Hausaufgabe geben und da mache ich gleich weiter. Ich rede hier, bin im Redefluss, aber ich will versuchen, diese Stunde immer einzuhalten, damit das nicht zu lang wird, damit ihr auch weiter Bock habt, den Podcast zu hören. Heute, an diesem Tag, an dem dieser Podcast rauskommt, hat Ready to Die 26. Geburtstag. Biggie Smalls, Notorious B.I.G. Eins der wahrscheinlich Top 5 größten Hip-Hop-Alben aller Zeiten für mich. Und deshalb habe ich gedacht, ich nehme einen Song davon und gebe ihn dir mit auf die Liste. Und ich gebe dir jetzt nicht One More Chance oder irgendwie so ein Quatsch. du kriegst von mir The What. Featuring, okay, Method Man. Ahnst du den Song?
Ich habe ihn ehrlich gesagt nicht im Ohr jetzt gerade tatsächlich.
Ein Mörderbeat. Ich glaube, das ist auch vor allem dieses trockene.
Bestimmt, wenn
Sample
ich ihn höre, dann kenne ich ihn ganz sicher, weil ich die Platten natürlich gehört habe, aber ich habe ihn jetzt nicht im Ohr, nee.
Den kriegst du von mir mit auf die Reise für die nächste Woche. Was nehme ich?
Du bekommst, weil derjenige Ende des Monats ein neues Album released und ich glaube, wir werden das detaillierter besprechen, wenn ich mir jetzt so da mal Gedanken drüber mache.
Ist der kleine Leak, wie Kevin Backspin die Entscheidung darüber trifft, was ihr Album des Monats wird. Weil die Entscheidung liegt übrigens komplett bei ihm, möchte ich mal sagen. Ne? Braucht ihr mich auch gar nicht anzuschreiben, dass, wenn ihr damit nicht einverstanden seid, das ist seine Entscheidung. Also, was hören wir?
Du bekommst Eines Tages von Azad und Cassandra Steen.
Oh, sehr gut. Freue ich mich drauf. Den höre ich mir jetzt parallel an, während ich diese Sendung abmoderiere. Ich mache ihn jetzt
vor der Aufzeichnung habe ich ihn gehört.
Ich mache ihn jetzt im Hintergrund gerade an. Er läuft jetzt schon auf den Ohren mit diesem hochgepitchten Vocal-Sample. Und ich sage Dankeschön, Leute. Das war Backspin Stammtisch, erste Folge nach der Sommerpause. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Schreibt uns, was ihr denkt. Gebt uns Feedback. Macht diesen Kram mit den Bewertungen. Macht uns glücklich. Macht Kevin glücklich, damit der Podcast...
Teilt die Podcast-Folge.
Geabdingstet wird. Ich höre dich nicht mehr, Kevin. Ich höre einen Song.
Kannst reden, was du willst. Markiert uns, wenn ihr das hört. So, gerade jetzt, wo wir nicht mehr auf YouTube sind und unseren riesigen YouTube-Kanal nicht mehr im Rücken haben, sondern wir müssen über die Streaming wiederkommen, Leute.
Ja, mach jetzt nicht so auf Mitleid da. Ich habe den Song extra ausgemacht, weil ich das Mitleid quasi schon gehört habe, was du da versuchst, über den Äther zu hauen. Leute, Backspin Stammtisch, der Podcast eures Vertrauens. Wir hauen auf den Tisch. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphrasen.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch-Parolen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin. 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 Backspin.